Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und im Studio begrüßt Sie Detlef Karg. Willkommen.
Ich will einen Haushalt im Rahmen der Verfassung. Ich habe die politische Verantwortung für unsere Staatsfinanzen. Ich habe mich einmal auf einen Koalitionskompromiss eingelassen, der wackelig war und der von Karlsruhe verworfen worden ist. Das passiert mir kein zweites Mal.
Bundesfinanzminister Lindner war das im ZDF-Sommerinterview. Mehr zur Haushaltsdebatte später in dieser Sendung. Zunächst beschäftigt uns die Lage in Israel und den angrenzenden Staaten. Sie bleibt angespannt. Werden der Iran und seine Verbündeten zuschlagen? Wann und wie ist die Frage? Mehr dazu gleich zu Beginn dieser Sendung. Und die Reise von Bundesverteidigungsminister Pistorius in verschiedene Staaten Südostasiens und des Indopazifiks. Sie hat ein erstes Resultat gebracht. Deutschland und die Philippinen wollen militärisch enger zusammenarbeiten. In der Ukraine sind zum einen die ersten F-16-Jagdflugzeuge eingetroffen. Zum anderen baut die russische Armee weiter Druck, etwa an der Front im Bezirk Donetsk auf. Gegen 18.35 Uhr dann Aktuelles von den Olympischen Spielen in Frankreich. Kommt er und wenn ja, wann und wie der Angriff aus dem Iran gegen Israel, den das Regime in Teheran nach der Tötung des Hamas-Führers Haniyeh angekündigt hatte? Das GPS-Signal in Teilen Israels, so war heute zu hören, war bereits gestört, eine vorsorgliche Gegenmaßnahme, um anfliegende Raketen und Drohnen in die Irre zu leiten. Eine solche Maßnahme war auch eingeleitet worden vor dem massiven Raketenangriff des Irans im April dieses Jahres. Über die aktuelle Lage berichtet aus Tel Aviv nun Clemens Fehrenkotte.
Premierminister Benjamin Netanyahu hat seinen Landsleuten versichert, dass Israel alle Vorkehrungen getroffen habe, um auf die drohenden Vergeltungsaktionen des Iran und seiner Ableger in der Region zu reagieren. Während seines dreiminütigen Statements vor Beginn der Kabinettssitzung in Jerusalem sagte Netanyahu: Der Staat Israel befindet sich in einem Mehrfrontenkrieg gegen die Achse des Bösen des Iran. Wir treffen jede einzelne ihrer Waffen mit großer Kraft. Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich wiederhole es und sage es unseren Feinden. Wir werden antworten und wir werden einen hohen Preis für jeden Akt der Aggression gegen uns fordern, egal von welcher Seite. Das Heimatschutzkommando wiederholte am Mittag, es seien derzeit keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Während sich die Streitkräfte des Landes seit Mittwoch in höchster Alarmbereitschaft befinden, wächst die Kritik an der mangelnden Kommunikation des Premierministers. Es gebe weder von ihm noch von anderen Mitgliedern seiner Regierung die Absicht, der Öffentlichkeit zu erklären, warum Israel binnen weniger Tage vor dem drohenden Ausbruch eines großen Krieges stehe. Im israelischen Fernsehsender Channel 2 sagte der ehemalige Sprecher der Armee, Ron Kochav:
Es gibt keine Strategie, wir wissen nicht wirklich, als Medina, als Leum, als...
Wir haben keine Strategie. Wir wissen wirklich nicht, was wir als Land, als Nation, als Armee, was das gewünschte Ziel ist. Deshalb gibt es kein Verständnis dafür, was ist der nächste Schritt, was wollen wir? Wollen wir einen völligen Krieg gegen die Iraner? Nach 10 Monaten Kämpfen in Gaza und im Libanon? Wollen wir aus allen Richtungen angegriffen werden? Wollen wir im Jemen angreifen? Wollen wir mit den Amerikanern zusammenarbeiten? Im Gazastreifen griff die israelische Armee heute nach eigenen Angaben 2 Schulen in Gaza-Stadt an, in denen viele Menschen Zuflucht gesucht hatten. Hamas-Bewaffnete hätten sich dort versteckt und israelische Einheiten angegriffen, meldete die Armee. Die palästinensische Gesundheitsbehörde in Gaza teilte mit, dass bei den Luftangriffen 25 Menschen getötet und viele verletzt worden seien. Bereits in der Nacht habe ein israelischer Luftangriff auf ein Zelt auf dem mit vielen Flüchtlingen bevölkerten Gelände des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah 5 Menschen getötet, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Rettungsdienste. Die israelischen Streitkräfte erklärten, es habe einen Kämpfer getroffen, der, Zitat, terroristische Aktivitäten durchgeführt habe. Es seien sekundäre Explosionen festgestellt worden, was darauf hindeutet, dass auf dem Gelände Waffen vorhanden seien. Am Nachmittag befahl die Armee per SMS und Social Media Nachrichten die Evakuierung aller Menschen, die sich im Süden von Khan Yunis und im Norden von Rafah im Gazastreifen aufhielten. Dort würde die Armee ihre Kampfhandlungen ausweiten.
Aus Tel Aviv war das unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Nicht erst seit dieser Woche ist der Libanon in Alarmbereitschaft. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel vor gut einem Dreivierteljahr hat sich die aus dem Süden des Libanons operierende Hisbollah nahezu täglich Kämpfe mit Israel geliefert. Eine echte zweite Front zu eröffnen hat Tel Aviv bisher vermieden. Nun rückt die Hisbollah als verlängerter Arm Teherans erneut in den Fokus und damit wächst die Furcht vor Konsequenzen auch in Beirut. Von dort berichtet Moritz Behrendt.
Am Morgen hat auch Frankreich seine Bürger aufgerufen, aus dem Libanon auszureisen. Auf der Seite der Botschaft in Beirut heißt es, wir fordern sie auf, jetzt Vorkehrungen zu treffen, um das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Noch seien kommerzielle Flüge verfügbar. Noch dringlicher klangen die Appelle aus Großbritannien und den USA gestern. Der Zeitpunkt der Ausreise ist jetzt, erklärte der britische Außenminister David Lammy. Und die USA riefen ihre Bürger dazu auf, jedes verfügbare Flugticket zu ergattern, angesichts der erwarteten Eskalation zwischen der Schiiten-Miliz Hisbollah und Israel. Arabische Medien berichteten gestern über einen Drohnenangriff auf ein Auto auf der Straße von Beirut nach Damaskus. Bilder zeigen ein zerstörtes Auto und dunklen Rauch, der in den Himmel aufsteigt. Bei einem anderen Angriff wurde ein Hisbollah-Kommandeur im Südlibanon getötet. Die vom Iran unterstützte Hisbollah wiederum erklärte, sie habe Dutzende Katyusha-Raketen auf den Ort Beit Hillel in Nordisrael abgeschossen. Dies sei eine Reaktion auf die israelischen Angriffe auf Dörfer im Süden Libanons, bei denen Zivilisten verletzt worden seien. Nachrichten und Bilder wie diese sind fast alltäglich seit letztem Oktober, seit die Hisbollah aus angeblicher Solidarität mit den Palästinensern in Gaza begonnen hat, Ziele im Norden Israels zu beschießen. Und doch rüstet sich die Region für etwas Größeres nach der gezielten Tötung von Fuad Shukr am Dienstag. Der hochrangige Militärführer der Schiiten-Miliz war durch einen Raketenangriff der israelischen Armee auf ein Gebäude in den südlichen Vororten Beiruts getötet worden. Die Hisbollah kündigte Vergeltung an, wie auch ihr großer Förderer, die iranische Führung nach dem Attentat in Teheran auf Ismail Haniyeh, den Chef des Politbüros der Hamas. Welches Ausmaß dieser Vergeltungsschlag haben könnte und wann er erfolgen könnte, darüber wird viel diskutiert und auch spekuliert. In einer Talkshow im Fernsehsender Al-Arabiya sagte Ahmed Agag, Professor für internationale Studien in London, er rechne nicht mit dem ganz großen Krieg. Jeder weiß, dass Israel starke Verbündete hat. Deswegen denke ich, dass eine iranische Antwort vor allem der Selbstbestätigung dient. Die iranische Führung ist sich im Klaren darüber, dass sie einen großen Krieg eindeutig verlieren würde. Mal heißt es, immer unter Berufung auf angeblich gut unterrichtete Sicherheitskreise, ein Angriff Irans und der Hisbollah auf Israel stehe unmittelbar bevor. Andere Experten rechnen dagegen damit, dass sich der Iran und seine Verbündeten noch Zeit lassen mit ihrer Antwort. Ob dieses Zeitfenster, wie groß es auch sein mag, noch eine Chance für die Diplomatie bietet? Ahmed Rachal bezweifelt das. Der Militärexperte sagte im Programm des Satellitensenders Al Jazeera: Zum ersten Mal habe ich den Eindruck, dass diplomatische Bemühungen nicht mehr helfen können. Alle Anzeichen deuten auf einen offenen Krieg hin. Ein Krieg mit ungewissem Ende zwischen entschlossenen Gegnern mit unterschiedlichen militärischen Fähigkeiten. Um eine solche Eskalation zu vermeiden, ist der jordanische Außenminister zu Vermittlungsgesprächen in die iranische Hauptstadt Teheran gereist. Der ägyptische Chefdiplomat Abdelati hatte bereits gestern Abend telefonisch mit dem geschäftsführenden iranischen Außenminister gesprochen. Die jüngsten Entwicklungen seien beispiellos und sehr gefährlich, hieß es in einer Erklärung aus Kairo. Die Stabilität in der gesamten Region sei gefährdet.
Aus Beirut war das Moritz Behrendt. Deutschland und die Philippinen wollen militärisch enger zusammenarbeiten. Das hat Verteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch in Manila angekündigt. Beide Staaten wollen, so die offizielle Vereinbarung, so schnell wie möglich ein militärpolitisches Abkommen schließen. Einzelheiten sind aber noch offen. Unser Korrespondent Steffen Wurzel hat den Minister in Manila begleitet.
Ein militärpolitisches Abkommen wollen Deutschland und die Philippinen schließen. Das haben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein philippinischer Amtskollege in Manila angekündigt. Einzelheiten sind noch offen, aber der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro sprach davon, dass er mit Deutschland zusammenarbeiten wolle bei Rüstungsprojekten, bei Ausbildung und Training von Soldaten und bei der militärischen Cybersicherheit. Pistorius brachte ins Spiel eine mögliche Zusammenarbeit auch in den Bereichen Luftabwehr, Marineverteidigung und Militärtransportflugzeuge.
This could for example include cooperation in air defense, coastal defense and possibly the procurement of transport aircraft.
Angesichts des zunehmenden Drucks durch die chinesische Marine auf die Philippinen wäre ein militärpolitisches Abkommen mit Deutschland ein großer diplomatischer Gewinn für die Regierung in Manila. Nach ihren Angaben soll die entsprechende Vereinbarung so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden, möglichst noch in diesem Jahr. Die mit Pistorius mitreisende Obfrau der CDU-CSU im Bundestagsverteidigungsausschuss, Kerstin Vieregge, begrüßte das geplante Abkommen mit den Philippinen. Dem Deutschlandfunk sagte sie nach einem Besuch des Marinehauptquartiers in Manila:
Also es geht darum zu zeigen, dass wir ein verlässlicher Partner auch an deren Seite sind. Uns selber geht es natürlich auch um den Erhalt der regelbasierten Ordnung, der hier gerade durch die Chinesen letztendlich in Frage gestellt wird. Es ist uns gerade eben auch nochmal durch die Marine dargestellt worden, wie hier wirklich durch die Chinesen, eine Politik der Nagelstiche gefahren wird, Angriffe auf die Boote und dergleichen.
Der philippinische Verteidigungsminister Teodoro kritisierte China nach seinem Treffen mit Pistorius erneut scharf. Die Volksrepublik sei der einzige Verursacher der Spannungen im südchinesischen Meer.
It is China's illegal and unilateral attempt to appropriate most, if not all, of the South China Sea.
China erhebe illegale und unilaterale Gebietsansprüche auf fast das gesamte südchinesische Meer. Die Staats- und Parteiführung begründe das mit Falschinformationen und historischen Märchen.
On a nebulous and unfounded claim of historic rights.
Boris Pistorius betonte in Manila erneut, dass er mit seiner am Montag gestarteten Asien-Pazifik-Reise zwei Botschaften aussenden wolle. Erstens, dass Deutschland auf der Seite der Staaten im Indopazifik stehe, die für die regelbasierte internationale Ordnung eintreten, denn die Sicherheit und Stabilität im Asien-Pazifik-Raum seien eng verknüpft mit Europa.
Das ist eine Erkenntnis, die noch nicht überall auch in Europa angekommen ist, weswegen immer ja auch mal gefragt wird, warum fahren wir da überhaupt hin? Und deswegen ist das die zweite Richtung der Botschaft, die von dieser Reise ausgeht, nämlich auch in Richtung Heimat zu sagen, das, was wir hier tun, ist richtig und notwendig, um unser aller Stabilität und Sicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten.
Der Besuch des SPD-Politikers in Manila fällt in eine Zeit, in der sich die Sicherheitslage in den Gewässern westlich der Philippinen zuletzt deutlich zugespitzt hat. Die Marine und die Küstenwache Chinas haben in den vergangenen Wochen immer wieder gewaltsam versucht, philippinische Boote aus dem Meeresgebiet zu vertreiben. Die kommunistische Staats- und Parteiführung in Peking beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer für sich. Nach Definition des Seevölkerrechts sind allerdings weite Teile davon internationales Gewässer. In den nächsten Wochen werden eine deutsche Fregatte und ein Versorgungsschiff der deutschen Marine das südchinesische Meer durchqueren. Damit soll verdeutlicht werden, dass Deutschland die entsprechenden Gebiete als internationale Gewässer ansieht.
Steffen Wurzel informierte aus Manila. Der im Juli nach monatelangen Diskussionen in der Ampelregierung beschlossene Haushaltsentwurf für 2025. Er sollte eigentlich nach der parlamentarischen Sommerpause ab September beraten und bis Ende November verabschiedet werden. Der Streit darüber war aber am vergangenen Donnerstag neu entfacht worden, weil das Bundesfinanzministerium nach zwei wissenschaftlichen Gutachten zu bestimmten Haushaltspunkten Nachbesserungen fordert. Das bedeutet also sparen, aber wo? Unterdessen haben sich weitere Politiker in der Debatte zu Wort gemeldet, wie etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen. Ann-Kathrin Büsker fasst den aktuellen Stand zusammen.
Seit klar ist, dass die Haushaltsverhandlungen in eine neue Runde gehen müssen, wächst erneut auch die Zahl der Begehrlichkeiten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert ein Sondervermögen für dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur. Gegenüber der deutschen Presseagentur forderte der Grünen-Politiker, Kredite für bestimmte Investitionszwecke zu ermöglichen. Als Beispiel nannte er die Deutsche Bahn sowie den Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Allgemein lockern will er die Schuldenbremse nicht. Diese sei eine Errungenschaft und habe den Sinn, künftige Generationen vor zu hohen Schulden und Zinsbelastungen zu schützen. Aber sie dürfe eben auch keine Zukunftsbremse werden. Blieben wichtige Investitionen aus, schade dies ebenfalls der kommenden Generation, so Kretschmann. Der Ökonom Peter Bofinger hatte im Deutschlandfunk das Konzept der Schuldenbremse an diesem Wochenende generell in Frage gestellt.
Naja, das Grundproblem ist, dass man mit der Schuldenbremse eigentlich keinen Staat machen kann. Man kann mit diesem engen fiskalischen Korsett keine Politik betreiben, die wir jetzt ökonomisch und politisch brauchen.
So brauche die Wirtschaft jetzt Impulse, um sich neu aufstellen zu können, etwa indem sie sich von ihrer starken Exportabhängigkeit löst. Bofinger schlug eine staatliche Wohnungsbauinitiative vor. Dies könne der heimischen Bauwirtschaft helfen und die Wohnungsknappheit in Städten entschärfen. Durch die Schuldenbremse setze die Regierung jedoch die falschen Prioritäten.
Was wir im Augenblick ja machen mit der Schuldenbremse, ist, dass wir sagen, die höchste Priorität im wirtschaftspolitischen Handeln hat das Ziel, dass die Staatsverschuldung nicht weiter steigt. Das heißt ja implizit, das größte Problem, das wir haben, ist die Staatsverschuldung. Wenn man aber jetzt unseren Schuldenstand vergleicht mit dem anderer Länder, dann sind wir mit Abstand das Land, das die geringste Verschuldung hat. Und auch im Zeitvergleich ist unsere Staatsverschuldung heute relativ zur Wirtschaftsleistung nicht höher als vor 20 Jahren. Das heißt, wir geben jetzt einem Problem die höchste Priorität, das eigentlich das geringste Problem ist.
So Bofinger im Deutschlandfunk. Am Donnerstag hatte das Finanzministerium mitgeteilt, dass es neue Gespräche über den Haushalt für notwendig hält. Denn Haushaltskniffe, die sich die Ampel überlegt hatte, sind rechtlich wohl nicht umsetzbar. Sowohl der wissenschaftliche Beirat des Ministeriums als auch ein beauftragter Gutachter hatten Zweifel angemeldet. Die Bundesregierung hatte die Idee, über Darlehen an die Deutsche Bahn sowie die Autobahn GmbH die globale Minderausgabe zu senken. Außerdem sollten Gelder der KfW genutzt werden, die ursprünglich für die Gaspreisbremse gedacht waren. Doch das alles geht nicht wie gedacht. Im Haushalt klafft also eine ordentliche Lücke. Und alte Streitigkeiten flammen wieder auf. Finanzminister Christian Lindner stellte Sozialausgaben in Frage. FDP-Fraktionschef Christian Dürr brachte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe eine weitere Senkung der Entwicklungshilfe ins Spiel. Eigentlich sollte der Haushaltsentwurf Mitte des Monats an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages überstellt werden. In der ersten Sitzungswoche im September soll er im Bundestag debattiert werden. Die Uhr tickt also.
Aus Berlin war das unsere Korrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Und neben der Haushaltsdebatte werden auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland ein dominierendes Thema der kommenden Wochen und Monate in Deutschland sein. In Sachsen und Thüringen wird am 1. September gewählt und das Bündnis Sarah Wagenknecht kann sich Hoffnungen auf eine Kabinettsbeteiligung machen, folgt man den Umfragen. Ob es soweit kommt, ist noch nicht ausgemacht. Der Zulauf für die Partei der ex-linken Politikerin gefällt jedenfalls nicht allen in Ostdeutschland. So haben nun zahlreiche Ex-DDR-Bürgerrechtler in einem offenen Brief ihrem Unmut über die neue Partei Luft gemacht. Mehr von Gabor Hallas.
Kann es sein, dass die Parteigründerin lügt? Es könne nicht nur sein, es sei offensichtlich so. Das schreiben 58 ehemalige Bürgerrechtler der DDR und Regimegegner in einem offenen Brief, der auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Sie meinen damit Sarah Wagenknecht und das BSW. Unterschrieben haben zum Beispiel Marianne Bürtler, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, oder Markus Meckel, der letzte Außenminister der DDR in der frei gewählten Volkskammer. Auch Ulrike Poppe, die in der DDR zur Opposition gehörte, hat unterzeichnet. Sie alle werfen Wagenknecht und dem BSW vor, öffentlich Desinformationen aus dem Kreml zu verbreiten. Dort herrsche ein Autokrat, der unabhängige Fernseh- und Radiosender verbieten lasse. Sie fordern, dass Parteien, insbesondere die CDU, sich genau überlegen, ob sie nach den Wahlen im Osten mit dem BSW koalieren oder sich tolerieren lassen. CDU-Generalsekretär Lindemann hatte gesagt, ob die CDU in den Ländern mit dem BSW koaliert, müsse vor Ort entschieden werden. Auf Bundesebene schließt die Union eine Zusammenarbeit aus.
Informationen waren das von Gabor Hallas. An einem bislang geheim gehaltenen Ort in der Ukraine sind sie eingetroffen, die ersten F-16-Kampfjets. Das gab Präsident Zelensky beim Empfang dieser Flugzeuge an und erste Einsätze soll es auch schon gegeben haben. Auf dem Boden ist die Ukraine aber weiter unter Druck, wie etwa im Südosten, im Bezirk Donetsk. Besonders stark wird dort derzeit die Stadt Pokrovsk von der russischen Armee angegriffen. Nun hat die dortige Militärverwaltung angeordnet, Kinder in Sicherheit zu bringen. Mehr Informationen von Nils Bula.
Mehr als 740 Kinder aus 4 Gemeinden sollen mit ihren Erziehungsberechtigten in Sicherheit gebracht werden. Das schreibt Vadim Filashkin, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donetsk, auf seinem Telegram-Kanal. Die Orte liegen alle nahe der Stadt Pokrovsk in unmittelbarer Nähe der Frontlinie. Die Region wird täglich von der russischen Armee beschossen. Gestern konnte die ukrainische Armee nach Angaben des Generalstabes dort 45 Angriffe abwehren. Für die Evakuierung würden daher gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt, teilt Filaschkin mit. In Richtung Pokrowsk konnte Russland zuletzt Geländegewinne erzielen. Heute meldete Moskau die Einnahme eines weiteren Dorfes. Unterdessen bestätigte Präsident Selenskyj, dass die ersten F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine eingetroffen sind. Am heutigen Tag der Luftstreitkräfte wurden sie erstmals der Öffentlichkeit vorgeführt. Medien hatten zuvor berichtet, dass die Flugzeuge aus amerikanischer Produktion bereits im Einsatz seien.
Nils Buhler informierte. Bei gewaltsamen Protesten in mehreren britischen Städten am Wochenende hat die Polizei bis zum heutigen frühen Nachmittag mehr als 100 Menschen festgenommen. Die Regierung in London kündigte mittlerweile Konsequenzen an. Franziska Hoppen informiert.
Am Sonntag gingen die rechten Proteste in der Stadt Rotherham im Norden Englands weiter. Dort versammelten sich mehrere hundert Protestierende vor einem Hotel, in dem Asylsuchende untergebracht sein sollen. Sie bewarfen die Polizei und das Hotel mit Gegenständen, dabei gingen Fensterscheiben zu Bruch. Am Samstag war es in zahlreichen Städten, unter anderem in Liverpool, Hull, Leeds und im nordirischen Belfast, zu Protesten gekommen, die teilweise eskalierten. Polizisten wurden mit Steinen beschmissen, Reifen angezündet, Geschäfte geplündert. Die Polizei rechnet die Randalierer dem extrem rechten Spektrum zu. Die britische Regierung erklärte der Polizei, alle erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Justizsystem stünde bereit, schnelle Verurteilungen zu erlassen. Die Ausschreitungen gelten als die gewaltsamsten seit 2011. Damals war der schwarze Familienvater Mark Duggan im Norden Londons von der Polizei erschossen worden. Proteste eskalierten allerdings nur in bestimmten Gegenden des Landes, so der Polizeiverband für England und Wales. Diesmal breiten sich die Ausschreitungen im ganzen Land aus. Als Ursache gelten Falschmeldungen in sozialen Netzwerken über die Identität eines Messerangreifers, der am Montag in der Küstenstadt Southport drei kleine Mädchen erstochen haben soll. In zahlreichen Städten organisierten Menschen jedoch auch antifaschistische Gegenkundgebungen. Am Sonntag gingen auch die Aufräumarbeiten nach den Ausschreitungen weiter, in Belfast zum Beispiel, wo Randalierer ein Café zerstört hatten, das von Muslimen betrieben wird, oder in Hull, wo die Straßen teilweise Trümmerfeldern glichen.
Franziska Hoppen berichtete. Nach den Wahlen in Venezuela ist die Lage in dem Land weiter angespannt. Der noch amtierende Präsident Maduro reklamiert den Wahlsieg für sich, doch das Ergebnis wird nicht nur in Venezuela, sondern international angezweifelt. Nun fordern neben den USA auch mehrere EU-Staaten die Offenlegung der Wahlergebnisse. Mehr dazu von Anna Hanke.
Neben Deutschland unterzeichneten auch Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Portugal und die Niederlande die gemeinsame Erklärung. Die Wahlunterlagen in Venezuela sollten rasch veröffentlicht werden, um die Transparenz und Integrität des Wahlprozesses zu gewährleisten, hieß es. Zuvor hatten bereits die USA den Oppositionskandidaten González als Wahlsieger anerkannt, ebenso wie einige lateinamerikanische Länder. Brasilien, Kolumbien und Mexiko bemühen sich um Vermittlung in dem Konflikt. Nach der Wahl am vergangenen Sonntag hatte die regierungstreue Wahlbehörde den autoritären Machthaber Nicolás Maduro zum Wahlsieger erklärt. Allerdings veröffentlichte sie keine Liste mit den aufgeschlüsselten Ergebnissen. Die Opposition erklärt dagegen, dass ihr Kandidat Edmundo González deutlich gewonnen hat und beruft sich auf Ergebnislisten, die sie durch ein Netzwerk an Wahlbeobachtern erhalten hat. Gestern waren in Venezuela tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Maduro zu protestieren. Oppositionsführerin Maria Corina Machado zeigte sich zum ersten Mal wieder, nachdem sie sich einige Tage versteckt gehalten hatte. Regierungsmitglieder hatten die Verhaftung von Machado und Oppositionskandidat González gefordert. Der zeigte sich gestern bei der Demonstration nicht. Dafür postete er in der Nacht eine Botschaft auf Instagram.
Aquí seguimos trabajando.
Wir machen weiter, arbeiten voller Kraft daran, dass die Ergebnisse der Wahlen vom 28. Juli respektiert werden, die wir mit überwältigender Mehrheit gewonnen haben und deren Anerkennung wir durchsetzen werden. Auch die Regierungsanhänger, die sogenannten Chavistas, hatten am Samstag zu einer Kundgebung aufgerufen, bei der Machthaber Maduro auftrat. Er erklärte, während der Proteste gegen das offizielle Wahlergebnis seien ca. 2000 Menschen festgenommen worden und kündigte eine maximale Bestrafung der Demonstranten an.
Soweit Anna Hanke, und zu den Wahlen in Venezuela bzw. der Lage danach hören Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und wir kommen zum Sport und damit zu den Olympischen Spielen in Paris. Da gab es heute die nächste deutsche Goldmedaille. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. In der Dressur ist Deutschland weiterhin Weltklasse.
Ja, das kann man so sagen. Jessica von Bredow-Werndl verteidigt ihren Olympiasieg und wie schon in Tokio holt Isabel Werth auch die Silbermedaille im Einzel. Jörg Tegelhütter berichtet.
Die Tränen flossen bei Jessica von Bredow-Werndl schon, als sie auf ihrer Stute der Lehrer das Dressurviereck im Versailler Schlosspark nach ihrer Kür verließ. Als vorletzte Reiterin hatte sie sich mit über 90% an die Spitze gesetzt, vor ihrer Teamkollegin Isabel Wert.
Ich glaube, wir waren einfach das perfekte Team heute. Sie hat mal wieder ihr Herz da drin für mich gelassen und es war mit Sicherheit der schönste Dancefloor unseres gemeinsamen Lebens und ich bin einfach sehr berührt.
Die Tränen flossen auch danach weiter, gepaart allerdings mit grenzenlosem Jubel im deutschen Lager, als die letzte Reiterin in der olympischen Einzelentscheidung, die Dänin Laudrup de Fur, nicht an das Ergebnis der beiden Deutschen herankam. Gold und Silber also für Deutschland in einem hochklassigen Finale, genau schon so wie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Bronze gewann die britische Weltmeisterin Charlotte Fry. Der dritte deutsche Starter, Frederik Wandres, belegt am Ende Rang 13.
Im Bogenschießen hat Florian Unruh ganz knapp seine zweite Medaille verpasst. Im Mixed-Wettbewerb hatte er ja Silber geholt. Im Einzel hat er nervenstark das Halbfinale erreicht, verliert dann aber die beiden folgenden Duelle, auch weil er diesmal den Wind nicht ganz so gut lesen konnte.
Ja, bei mir war es irgendwie heute nicht ganz so leicht mit dem Wind. Irgendwie komisch. Also ich konnte nicht ganz rausfinden, okay, was muss ich machen bei welchem Wind. Und das hat dann halt in den entscheidenden Momenten immer nicht ganz gereicht.
Platz 4, trotzdem das beste Ergebnis jemals für einen Bogenschützen im Einzel aus Deutschland. Novak Djokovic hat in seiner langen Tenniskarriere schon vieles erlebt. Olympisches Gold noch nicht. Das hat er heute nachgeholt. Ina Kast.
Novak Djokovic hat minutenlang hemmungslos vor Freude geweint und mit der serbischen Flagge in den Händen gejubelt. Was muss da für ein Druck von ihm abgefallen sein? Nun hat Djokovic in seiner ohnehin beeindruckenden Karriere wirklich alles erreicht. Der Weg zu seinem ersten Olympiasieg war unglaublich intensiv. Allein der erste Satz dauerte mehr als anderthalb Stunden. Djokovic siegte im Tiebreak. Der 16 Jahre jüngere Carlos Alcaraz verlangte dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger wirklich alles ab. Auch der intensive zweite Satz ging im Tiebreak an Djokovic. Wieder hatte er in der entscheidenden Phase die besseren Schläge. Carlos Alcaraz muss sich mit der Silbermedaille begnügen. Dem jungen Spanier gehört aber die Zukunft im Tennissport.
Die US-Amerikanerin Kristen Faulkner hat das Straßenrennen der Frauen gewonnen. Die beste Deutsche Liane Lippert hatte mit den Medaillen nichts zu tun, berichtet Holger Gesker.
Bis 20 Kilometer vor dem Ziel fuhr Liane Lippert in der Spitzengruppe mit, wirkte auch stark und entschlossen, aber dann war doch der Kräfteverschleiß zu groß. Die dreimalige deutsche Meisterin aus Friedrichshafen fiel zurück und konnte am Ende nicht einmal ein Top-10-Ergebnis sichern. Im Protokoll steht Platz 16. Damit blieb die deutsche Mannschaft in den 4 Straßenradrennen von Paris ohne Medaille. Das ist allerdings keine große Überraschung. Gewonnen hat dagegen völlig überraschend die US-Amerikanerin Kristen Faulkner, die ihren Erfolg selbst kaum fassen konnte. Sie profitierte von den Eifersüchteleien der beiden großen Stars, die die Olympiasiegerin einfach davonziehen ließen. Immerhin rettete sich die Niederländerin Marianne Vos, die 2012 in London gewonnen hatte, noch auf Platz 2. Die aktuelle Weltmeisterin Lotte Kopecky aus Belgien wurde Dritte.
Das Olympiadebüt für Turnerin Helen Kevrich hätte kaum besser laufen können. Sie wird Sechste am Stufenbarren. Florian Winkler.
Die großen Emotionen zeigte Helen Kevrich nach ihrem gelungenen Abgang nicht, aber dabei hätte sie allen Grund dazu gehabt. 14,566 Punkte, die reichten im Stufenbarren-Finale für Platz 6. Ein toller Erfolg für die erst 16-jährige Turnerin vom MTV Stuttgart. Bei ihren ersten Olympischen Spielen mit der Medaillenvergabe hatte die Schülerin erwartungsgemäß nichts zu tun. Den Olympiasieg, den holte sich die große Favoritin in der ausverkauften Bercy Arena, nämlich die Algerin Kayla Nemour.
Und jetzt geben wir live ab zum Basketball. Die deutschen Basketballerinnen spielen gegen die USA im letzten Gruppenspiel. Es sieht allerdings nicht gut aus. Jakob Grüber live.
Jetzt ist es dann doch deutlich geworden hier in Lille. Die deutschen Basketballerinnen liegen mit 54-77 gegen den Goldfavoriten aus den USA zurück. Noch einmal die Auszeit genommen von Bundestrainerin Lisa Tomeidis. Damit der Rückstand nicht noch größer wird, die letzten 5 Minuten in dieser Partie sind angebrochen. Das deutsche Team hat sich im ersten Viertel hier extrem gut verkauft. Aber dann hat sich dann die Qualität der US-Amerikanerinnen durchgesetzt. Brittany Griner unter anderem mit auf dem Parkett. Die 2,3 Meter große Centerspielerin, die 2022 für 10 Monate in russischer Haft war, weil sie am Moskauer Flughafen mit Haschischöl erwischt wurde. Durch einen gefangenen Austausch am Ende freigekommen ist. Nicht mehr ganz die große, die dominante Basketballspielerin vor dieser Haft, aber trotzdem immer noch sehr beeindruckend. Wie übrigens das gesamte US-Team, das auf Goldkurs ist. Letztes Gruppenspiel. Deutschland liegt zurück gegen die USA mit 54-77.
Überschattet werden die Spiele von den Dopingvorwürfen gegen China und der Nichtaufarbeitung durch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Der CSU-Sportpolitiker Stefan Meyer fordert jetzt Konsequenzen.
Es bedarf eines personellen Neustarts, was die Führung der WADA anbelangt. Ich persönlich habe den Eindruck, dass der Präsident Franka ganz offen gesagt nicht der richtige Mann ist, um die WADA wirklich dahin zu führen, wo sie hingehört, nämlich in eine stärkere unabhängige Rolle, die sich auch stärker loslöst, auch insbesondere vom IOC, aber auch, und das muss man einfach auch angesichts der jüngsten Enthüllungen so deutlich sagen, auch stärker unabhängiger wird von China.
Und das ganze Interview gleich in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr.
Danke, Maximilian Rieger. Und damit enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.